Wir haben eben schon gehört, worum es geht und was passiert. Ich werde jetzt mal selber versuchen, jetzt hast du es schon gemacht. Ich gehe mal einmal, das ist gar kein Problem. Ich versuche das jetzt mal selber weiter zu klicken und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Batterie sagt es an, aber du musst dann reagieren. Wunderbar, wir kriegen das hin. Also es geht um die Folgen von Pfingsten. Was ist danach passiert? Ich meine, jetzt für uns ist es ja auch gerade erst 2 Wochen wieder her, und wir hatten noch einen Feiertag und die Kinder hatten noch einen freien Tag. Also das heißt, das Ganze zog sich ja durchaus noch so ein bisschen hin. Und das war damals nicht anders. Also das Pfingstfest, auf das Fest, auf das ja das zurückgeht, das war auch nicht am Sabbat, am Sonntag direkt vorbei, sondern das ging ja auch noch ein paar Tage weiter. Und die Leute, die ja von fern angereist waren, es gibt ja so bestimmte Völkergruppen, die kennt man quasi nur aus dieser Pfingstpredigt, ich zumindest, Phryger und Pamphylien und wie die alle hießen. Das heißt, die sind natürlich auch irgendwie, waren wieder nach Hause gefahren. Und dann wurde es ruhig in der Stadt. Also zumindest ruhiger vermutlich, denn Jerusalem war ja damals auch schon eine recht große Stadt. Und was ist passiert nach dieser anfänglichen Euphorie, also nach dem, was an Pfingsten passiert ist, an dem, wie es halt dann, ja, das Wunder, das geschah. Und dann, der Geist war da. Der Geist weist immer auf Jesus hin, auf den Retter und das auch für Jerusalem, auch das für die Juden. Auch, er ist ja auch der Retter des jüdischen Volkes. Und außerdem gab es damals ja nur die drumherum in Jerusalem, also ich meine Römer noch und so weiter, aber erstmal bestand die Gemeinde ja nur daraus. Ich hätte gerne so eine Dokumentation, wie man die heutzutage so kennt. Also das heißt, so aus dem Fernsehen, dann wird mal genau beschrieben, was haben die eigentlich, wie lief das da ab in der Stadt, wie war das, was passierte dann, wie ging es da weiter und so weiter. Haben wir nicht. Aber es wäre schön für mich, das mal so zu sehen und mir vorzustellen. In der Apostelgeschichte haben wir ja Lukas, der die erzählt. Und das kennen wir auch schon aus dem Lukas-Evangelium, dass der immer wieder so, der baut so Stellen ein. Das sind so ein paar Verse, in denen er zusammenfasst, was eigentlich gerade so passiert. Und danach wird dann so beschrieben, was denn genau passiert ist. Und erstmal gibt es immer so eine Zusammenfassung, dann kann man das Weitere besser einordnen. Also aus den Evangelien kennen wir das, dann steht da, und Jesus zog durch die Dörfer, so mal ganz grob zusammengefasst, und danach kommt, er zog dahin und dahin und dahin, und was in diesen einzelnen Dörfern passierte. Und so haben wir das in der Apostelgeschichte übrigens auch. Und die erste Zusammenfassung des Ganzen wollen wir uns angucken. Und mal genauer gucken, was ist denn, wie beschreibt er das? Wie fasst er diese Situation zusammen direkt nach Pfingsten? Und dazu gucken wir uns mal die ersten Verse hier an, also die Verse 42 bis 47. Um die soll es heute gehen und die gucken wir uns mal einmal zusammen an. Da steht: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich habe hier extra das ist jetzt die neue Luther-Übersetzung, aber weil die war mir auch so im Kopf. Ich habe viele andere auch gelesen, aber das ist so das, was ich noch so, ja, vielleicht gelernt habe, was ich von früher noch weiß, aber das ist auch sehr prägnant und sehr kurz. Alle anderen Übersetzungen versuchen das so ein bisschen mehr zu erklären gleich, was da drin ist, aber eigentlich ist das so kurz und knapp tatsächlich zusammengefasst und in dem Griechischen auch drin. Und wir wollen jetzt mal so Stück für Stück durch diesen Text durchgehen und uns die Verse nacheinander angucken und ein bisschen genauer reingucken, was denn da steht. Und zuerst mal die Verse 42 und 43. Und da sind eben diese Eckpfeiler, da ist das Grundgerüst dessen, wie man die Gemeinde beschreiben könnte. Das ist das, was übrig bleibt, in Anführungsstrichen, wenn man immer alles andere weglässt. Dann steht das hier. Darauf ist sie gebaut. Daran hielten sie fest. Das war das, was sie, naja, so beschreiben könnte, so zusammengefasst. Und das sind diese vier Punkte, die hier so aufgezählt sind. Da ist als erstes die Lehre der Apostel. Jetzt werden wir uns hier nicht vorstellen können, dass die Apostel damals dann erstmal die Dreieinigkeit erklärt haben und dass die andere Glaubensgrundsätze erklärt haben, sondern an anderen Stellen sehen wir auch, dass sie, weiter hinten in der Apostelgeschichte zum Beispiel wird beschrieben, dass sie belegten, dass Jesus auferstanden ist. Dass sie erzählt haben natürlich von den Dingen, die sie mit Jesus erlebt haben. Dass sie klargemacht haben, dass Jesus der ist, der im Alten Testament, in dem, was ja als Bibel da liegt, für sie, dass er dort schon als Retter beschrieben ist. Also das werden sie immer wieder erzählt haben. Darum wird es gegangen sein. Die Lehre der Apostel. Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Retter. Jesus ist der, der das auch schon in seinem Leben deutlich gemacht hat. Also es geht um Jesus. Das zweite ist die Gemeinschaft. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und neben der Lehre der Ausrichtung auf Gott ist das zweite eben der Ausrichtung auf meinen Mitmenschen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten. Das ist die grobe Zusammenfassung ja auch der Gebote. Und das wird ja auch nachher noch, wie das aussieht, etwas genauer beschrieben. Und dann haben wir ja als drittes das Brotbrechen. Und da ist es tatsächlich schade, dass uns als Heiden hier eine ganze Menge fehlt. Wir sind nicht Juden, die damals so gelebt haben. Das Brotbrechen ist das, was die sowieso jeden Abend zum Abendbrot gemacht haben. Die haben Brot gebrochen und haben es gegessen. Und dieses Brotbrechen ist aber für uns natürlich sofort, das Abendmahl haben die miteinander gefeiert. Abendbrot und Abendmahl waren damals nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern sie gehörten zusammen. Und diese Verquickung von, banalem wie Abendbrot essen und etwas Besonderem wie das Abendmahl feiern, war für die aber gar nicht schwer, einfach zusammenzudenken, weil das im Judentum einfach zusammengehört. Es gibt da nicht zwei Dinge, die ich tue, einmal das Gute und einmal das Normale. Nein, das gibt's nicht, es gibt nur eins. Und wenn wir überlegen, gilt das für uns genauso. Wenn wir Kinder Gottes sind und wenn wir Abendbrot essen, dann ist das immer ein Prinzen- und Prinzessinnenmahl, weil wir Kinder des Königs sind. Wir sitzen also immer zusammen und haben ein solches Essen miteinander. Wir können ja eigentlich gar nicht daraus, denn alles, was ich tue, hat mit Gott zu tun, weil ich doch sein Kind bin. Ganz oft denke ich das nicht. Und dieser Gedanke, dass ich doch als Kind Gottes etwas Besonderes bin und auch sein Kind ja bin und er sich um mich kümmert, das fehlt in meinen Gedanken. Aber eigentlich gehört das doch immer zusammen. Und wenn es so ist und wenn ich das in dem Bewusstsein feiere, dann kann ich auch im Abendbrot zu Hause mein Abendmahl feiern. Eigentlich liegt das gar nicht so weit weg. Und ich kann mich daran erinnern, was er für mich getan hat. Und ich kann daraufhin das feiern. Ihr könnt ja mal beim nächsten Abendbrot, das ist ja nicht ganz so weit weg von heute Morgen, mal drüber nachdenken. Und das vierte, was hier genannt ist, ist das Gebet. Sie blieben beständig im Gebet. Und eigentlich steht hier in den Gebeten. Also es ist ein Plural, also es sind mehrere. Und natürlich hatten auch die Juden über den Tag Gebete, die sie gebetet haben. Und für einen Juden war es auch ganz klar und ist es auch heute, ich kann vorformuliertes Gebet und ich kann auch ein freies Gebet sprechen. Wir sehen in den Psalmen, dass da David seinem Herz einfach auch Luft macht. Und das ist ja sowohl ein Lieder als auch ein Gebetsbuch. Und so dürfen wir das doch auch. Und so haben die das damals auch gemacht. Und damit gehört all das, was da drin steckt, natürlich auch mit zu ihrem Leben dazu. Also, der Lobpreis im Gebet, genauso wie das, was ich als Klage und als Frage habe, all das steckt da mit drin. Und diese vier Punkte sind so die innere Beschreibung der Gemeinde. Das ist das, was man so im Kern sagen könnte. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und dann kommt das, wie es nach außen hin gewirkt hat. Also ich habe auf der einen Seite die innere Beschreibung und auf der anderen Seite die nach außen. Und nach außen hin ist klar hier, es kam aber Furcht über alle. Das ist jetzt nicht alle in der Gemeinde, alle die, die sich treffen, sondern das ist jetzt wirklich so ganz Jerusalem. Es kam Furcht über alle. Und die haben sich jetzt nicht gefürchtet, so wie ich mich vielleicht vorm Gewitter fürchte, sondern sie haben Ehrfurcht, weil klar war, hier passiert was Besonderes, hier ist Gott gegenwärtig. Und deswegen habe ich Ehrfurcht, fürchte ich mich. Und als weitere Beschreibung, was nach außen hin sichtbar war, ist hier, es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und es ist ganz oft, auch wenn wir uns das angucken in den Evangelien, wenn Jesus Wunder tut, natürlich ist das auch gut für die Jünger, dass sie so sehen, was alles möglich ist. Aber in der Regel ist es ja für die Leute, die das Wunder sehen, für die, dass sie aufmerksam werden auf Jesus und dass sie hingehen, hingucken und zu ihm kommen. Eben deswegen auch die Wunder und die Zeichen, die nach außen hin wirken. Aufmerksam machen auf Jesus. Das ist die grobe Beschreibung. Und in den nächsten Versen wird das nochmal etwas enger beleuchtet und noch ein bisschen genauer drauf eingegangen. Gucken wir mal die Verse 44 und 45 an. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Hier wird also von dieser Gütergemeinschaft berichtet. Alle hatten alle Dinge gemeinsam. Hier steht allerdings nicht, dass alle alles verkauften. Hier steht auch nicht, dass alle alles zu den Aposteln brachten und die das verteilt haben. Hier steht nicht von einem Gebot oder einem Gesetz oder sonstiges, sondern dass sie so einmütig miteinander waren, dass sie je nachdem es einer nötig hatte, ihm geholfen haben. Und dann haben sie das, was sie selber hatten, als das angesehen, was es ist, nämlich als ein Geschenk von Gott, und das darf ich mit auch meinem Nächsten teilen, weil es gar nicht mir gehört letztendlich, sondern ja mir von Gott zur Verfügung gestellt ist. Ich stelle mir das so vor, dass sie so begeistert waren, so Feuer und Flamme halt von dem, was sie erlebt hatten, womöglich wortwörtlich auf ihren Köpfen, die Feuer, die da ja waren, die Flammen, dass sie das eben alles in Gemeinschaft gelebt haben. Und wenn wir uns angucken, wie die Gemeinschaft war, wenn das nicht mehr so ganz funktionierte, da brauchen wir nur ein paar Briefe weiterlesen in der Bibel, Korintherbrief, wo die das mit der Gemeinschaft der Güter nicht ganz so gelebt haben und wo die einen ordentlich geessen konnten, wenn sie sich getroffen haben, und die anderen gerade noch so vom Feld und irgendwas von der Arbeit reinkamen und irgendwie nur so ein Trockenstück Brot und Wasser hatten und die wollten zusammen feiern, das kann nicht gut gehen. Also wir sehen, das hängt natürlich miteinander zusammen und ich kann auch nicht sagen, das ist meins und da sitze ich jetzt drauf und da gebe ich nichts von ab. Wenn auf der anderen Seite jemand Not leidet. Und wenn ich dieses Ziel des Ganzen, je nachdem es einer nötig hatte, da läuft ja diese Aussage quasi drauf hinaus, wenn ich das nehme, würden wir es anders leben? Heute? Wenn jemand Not leidet, ihm nicht zu helfen? Wenn er denn da ist und auch seine Not deutlich macht und sagt, wie es ihm geht und dass er was braucht, dann denke ich, sind wir doch auch in der Gemeinde so, dass wir miteinander teilen und ihn nicht auf seiner Not sitzen lassen würden. Hoffe ich zumindest. Und gucken wir mal die nächsten Verse an. 46 und den Anfang von 47. Da wird jetzt beschrieben, wieder vier Beschreibungen nach innen hinein und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Und sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und sie lobten Gott. Nochmal etwas detaillierter, wie diese Gemeinschaft überhaupt aussah. Täglich einmütig beieinander im Tempel. Das ist das, was wir vorhin gehört haben. Sie haben jeden Tag Gottesdienst gefeiert. Das geht natürlich nur in Jerusalem, das ist klar, weil da stand der Tempel. Aber wir gucken uns ja auch diese Gemeinde an. Es geht nur gerade um diese Situation. Aber ihnen war es wichtig, jeden Tag Gemeinschaft nicht nur miteinander, sondern eben mit Gott zu haben. Und gut, der Tempel, großes Gelände, da konnte man sich auch gut treffen und eben Gemeinschaft miteinander haben. Sie waren einmütig beieinander im Tempel. Da steht übrigens auch nicht, dass sie eine halbe Stunde Predigt gehört haben und danach drei Lieder gesungen haben, sondern sie waren einmütig beieinander dort. Und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Also da, wo sie haben sich nicht nur zum Gottesdienst getroffen, sondern sie haben diese Gemeinschaft auch weiterhin zu Hause gepflegt. Und ich stelle mir jetzt nicht so vor, dass die quasi immer gesagt haben, so hier, wir vier, wir kennen uns, wir gehen in das Haus, ihr geht, und so weiter, sondern dass es dieses hier und dort macht das so ein bisschen, naja, sie hatten Gemeinschaft und so wie es gerade passte, wurde das auch gefeiert. Und der die Möglichkeit hatte, zu Hause einzuladen, weil er vielleicht das Geld dazu hatte, der hat es getan. Und der andere durfte kommen. Und dann konnten sie das Brot brechen, hier und dort in den Häusern, im Abendbrot und Abendmahl zu feiern. Und diese Mahlzeiten, also das gehört ja zusammen, haben sie mit Freude und lauterem Herzen gehalten, abgehalten, gefeiert. Freude kann ich mir vorstellen, ich grille auch gerne und wenn die abends zusammengesessen haben, dann wird das eine gute Zeit gewesen sein. Aber es ist nicht nur Freude, die hier drin ist, dass sie sich aneinander und miteinander freuen, sondern es ist ein lauteres Herz. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so mein täglicher Sprachgebrauch, lauter. Aber wenn man es tatsächlich mal nachguckt, auch im Duden, was heißt eigentlich lauter, dann geht es darum, dass es um ein ehrliches Verhalten geht. Ich bin ehrlich. Und dann kann ich auch so miteinander übrigens feiern. Reihum in den Häusern, weil ich auf der einen Seite nicht Angst haben muss, dass der andere mich ausnutzt und sagt, haha, dann bleibt mein Kühlschrank voll, dann kann ich ja bei dem anderen essen. Und der andere nicht denkt, haha, jetzt kann ich mir mal ein paar Bonuspunkte besorgen, weil ich ja die anderen einlade. Sondern wenn beide alle herzlich und ehrlich miteinander sind, dann habe ich gar kein Problem, auch so miteinander teilen zu können. Das, was uns doch im Hinterkopf gleich kommt, wenn wir sagen, wir teilen alles mal miteinander, ist dann geht der und holt sich das umsonst nur von mir, weil ich es gerade gebe, ich werde ausgenutzt und der andere nicht. Wenn alle ehrlich miteinander und herzlich miteinander umgehen, dann habe ich dieses Problem nicht. Und nur das macht das möglich, dass ich so miteinander umgehen kann. Das ist die Grundlage dahinter. Und das Ganze passiert ja hier eben nicht, ne? Das kommt von Pfingsten, das passiert nicht, weil die alle gerade so tolle Ideen hatten, sondern weil der Geist gerade wirkt, weil das gerade das ist, was hier unterwegs ist. Das ist nicht, weil die sich da hingesetzt haben und gesagt haben, ja, wie könnten wir das denn jetzt mal gestalten? Sondern, weil es das ist, was passiert, als der Geist Gottes wirkte. Und das waren die Auswirkungen nochmal nach innen etwas weiter beschrieben und jetzt gucken wir nochmal nach außen. Den letzten Vers nochmal zu Ende an. Und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich weiß nicht, ob es nicht in Jerusalem irgendwo jemanden gegeben hat, der das doch nicht toll fand. Also sie fanden beim ganzen Volk Wohlwollen, wird natürlich so die Grundstimmung in Jerusalem gewesen sein. Die Grundstimmung war positiv, da passiert was Begeistern, das ist etwas absolut Ungewöhnliches und alle sind erstmal davon, ja, eben wohlwollend stehen sie diesem gegenüber. Es ist eine wohlwollende Stimmung. Wir sehen nachher in der Beschreibung, kippt das in Jerusalem, also das ist nicht immer so, aber hier am Anfang ist es erstmal ein Wohlwollen, was denen entgegenkommt. So wie die gerade leben, das was gerade passiert ist, da ist Aufbruch. Und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Eigentlich könnte man hier auch sagen, und Gott fügte hinzu täglich, die er retten wollte. Also die er wollte, dass die gerettet wurden, die fügte er zur Gemeinde hinzu. Wäre eine erlaubte Übersetzung dieses Textes. Und ich finde, der macht das noch mehr deutlich, was nämlich dann passiert. Hier steht ja nicht, dass die jedem erzählt haben, was passiert ist. Hier steht nicht, dass die, wenn sie im Tempel waren, alle sich Schilder gebastelt haben, Jesus lebt oder so. Aber sie haben das gelebt und das haben andere gesehen. Und Gott konnte die, die er erretten wollte, zur Gemeinde hinzutun. Er hat das getan, einfach weil sie ihren Glauben gelebt haben, so wie wir es eben hatten. Wenn ich kann nicht schweigen von dem, was er getan hat, genau wie in dem Lied drin. Es ist halt einfach so, sie haben das gelebt, sie haben gesungen, sie haben sich gefreut. Ich weiß nicht, ob die damals dann schon gleich neue Lieder geschrieben haben oder so. Vielleicht haben sie auch andere einfach alte anders interpretiert. Keine Ahnung, steht da nirgendwo. Aber es war deutlich und Gott konnte die hinzufügen, die er hinzufügen wollte. Täglich. Beeindruckend. Das ist also diese perfekte Gemeinde quasi. So kommt es mir zumindest auch immer wieder vor, wenn ich diesen Text lese. Es ist die Beschreibung und das ist ja diese Zusammenfassung, so war es, das muss ich auch so verstehen. So haben die miteinander gelebt. Und dann kommen ja, wie es weitergeht in der Geschichte, und wir kennen ja durchaus auch ein paar Geschichten, die dann nicht ganz so weitergehen, wie es hier beschrieben wurde. Wenn ich an Ananias und Sapphira denke, die dann doch nicht das ganze Geld vom Acker gegeben haben, natürlich, persönliche Schuld kann das auch alles immer wieder durcheinander würfeln. Und trotzdem bleibt es das, was hier beschrieben ist, ist das, was hier von der Gemeinde zu sehen ist. Das macht die Gemeinde aus. Und? Was macht das mit dir, wenn du das so liest und an dich denkst in der Gemeinde? Als erstes habe ich dran gedacht, was hier nicht steht über diese Gemeinde. Was aber eigentlich immer doch sofort dazu kommt, wenn ich über eine Gemeinde rede oder wenn ich die beschreiben würde. Was würdet ihr sagen, wenn man eure Gemeinde beschreibt? Ich kann es euch sagen, steht auch auf der Internetseite, sieht bei uns aber auch nicht viel anders aus, in anderen Gemeinden auch nicht. Natürlich steht da erstmal was von der Organisationsform. Ihr seid eine Gemeinde der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland. Gar kein Zweigverein mehr, steht da übrigens noch, müsste man mal ändern, aber ganz egal. Dann steht da natürlich etwas über Mitgliedschaft, über Grundverständnis der Schrift, wie stehe ich eigentlich zur gesamten Heiligen Schrift und so weiter. Es steht nicht, wer wann wie wo predigen darf und wie lange und so weiter, nein, aber wo man spenden kann, das steht auch noch da. Wenn man also seinen Acker verkaufen will, darf man das gerne tun. Natürlich ist das auch etwas, was einfach für uns, für eine Gemeinde dazugehört. Und das ist natürlich diese äußere Beschreibung auch, was gehört denn zur Gemeinde, wer sind wir denn, wo gehören wir denn hin und so weiter. Aber es ist eben nicht die innere Ausrichtung, was macht uns eigentlich aus. Und wenn ich diese Strukturen auch als solches sehe, was sie sind, eben sie sind Formen. Sie sagen nichts über den konkreten Inhalt aus. Ja gut, wenn ich jetzt sage, was mein Schriftverständnis ist, dann weiß ich auch, was von der Kanzel gepredigt wird. Zwar nicht genau, aber so ungefähr. Aber es sind Strukturen und nichts anderes. Und wir sehen ja durchaus, wenn wir das Neue Testament weiterlesen, gerade in den Briefen von Paulus, wie es passiert, wenn es sich dann zettelt, wenn die Gemeinde eben nicht mehr nur in den ersten Stunden und Monaten ist, sondern wenn sie sich setzt, wenn sie sich Strukturen geben muss, wenn etwas Organisationsform dazu kommt. Das lesen wir dann hinten weiter und dann steht da natürlich was von Ältesten, von Diakonen, von auch sogar von Gottesdiensten und Beschreibungen und Ähnlichem. Natürlich nie so genau Minutenprogramm, sondern immer so, wie es auch dahin gehört. Also natürlich gehört das auch zu Gemeinde dazu und gehört das auch zu einer Beschreibung von einer Gemeinde. Aber hier in dem, was hier jetzt in der Apostelgeschichte beschrieben ist, da geht es darum, was der Geist hier am Anfang gewirkt hat. Was ist passiert nach Pfingsten, als Jesus der Sohn und der Vater im Geist zu den Menschen gekommen sind. Und wenn der jetzt auf allen wohnt, die gläubig sind, dann muss doch was passiert sein. Und genau das wird beschrieben. Was ist also los, wenn Erweckung passiert? Dann darf das passieren. Dann darf ich also auch tatsächlich mal den Wunsch haben, jeden Tag Gottesdienst zu feiern. Dann darf ich den Wunsch haben, mal was Unvernünftiges zu tun und meinen Acker zu verkaufen und der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Oder besser gesagt Gott, dem, der es nötig hat. Dann darf ich mit viel Liebe lieben, weil so wie Jesus sagt, ne, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Das wirft ihr dem Schriftgelehrten vor und manchmal auch mir. Weil wenn ich sage, ich habe ja nur noch diese kleinen Dinge, die mir jeden Tag vergeben muss, dann liebe ich auch nur noch wenig. Aber wenn mir klar ist, was er für mich tut und was auch jedes kleine Ding bedeutet, dann bin ich auch, dann wird mir wieder klar, was er für mich tut. Und ich bin bereit, ihm das auch zurückzulieben, sozusagen. Und das soll sich eigentlich nie ändern, würde ich sagen. Wir können mal die nächsten paar Folien zusammen, dass das genau bis zum Durchgehen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass der Geist das wirkt. Es geht also nicht darum, was die Leute sich da Tolles ausgedacht haben und dass es etwas ist, was ich kopieren kann. Aber es ist etwas, wo ich wissen darf, dass es zusammengehört und dass Gott das gewirkt hat. Und dass es, wenn der Geist es wirkt, es immer auf Jesus hinwirkt. Also nichts ist, was die Leute getan haben, damit sie wie eine tolle Gemeinde dastehen, sondern weil sie Gott loben wollten, weil sie Jesus loben wollten. Und ich habe mich daran erinnert, als ich da so drüber nachdachte, unsere Jugend in Bünde hat vor Corona, wollten die so eine Jugendwohnwoche machen. Und so als erwachsener Vater denkt man sich dann, oh, eine Woche lang, dann gehen die wie müde zur Schule, die können nicht aufpassen, wenn da eine Arbeit geschrieben wird. Und muss das denn sein? Und ich habe ganz viele Einwände in meinem Kopf gehabt, bis ich dann drüber nachdachte, haben wir das damals nicht auch gemacht und wir fanden das total gut? Also ja, natürlich. Und ich darf dann auch sagen, ja, und die hatten genau, die haben, weil wenn so eine Größe Jugend und in Bünde war das und ist ja, ja gut, durch die Corona können die sich jetzt nicht so treffen, aber eine Jugend, die auch ein bisschen größer geworden ist, wo viele da sind und wo sie was miteinander erleben wollen, wo sie zum Glauben kommen und wo sie das auch erleben, leben, miteinander teilen wollen. Und eben nicht nur sich mal einmal in der Woche treffen und als Jugendliche natürlich noch mal am Wochenende und irgendwie sagen, nein, wo sie den ganzen Tag mal miteinander erleben wollen. Super. Da ist eigentlich genau diese Verrücktheit in Anführungsstrichen, dieses Unvernünftige. Und eben nicht nur vor anderthalb Jahren, sondern eben auch, ja gut, schon vor wie vielen Jahren, ist egal. So ist das. Und das darf auch sein. Und da, wo der Geist mich treibt, da sollte ich auch bereit sein, zu folgen. Und eben nicht vielleicht immer diese ganzen Vernunftsargumente im Kopf zu haben. Und das ist eben, wenn du überlegst, das ist eine Gemeinde, wie sie hier beschrieben wird. Was fehlt dir denn für dich? Jetzt nicht, die Gemeinde muss für mich tun, das fehlt mir, sondern was fehlt denn dir? Wo fehlst denn du in diesem Puzzle der Gemeinde? Was ist für dich dran? Was darf der Geist dir sagen und zeigen? Wohin gar darf er dich drängen? Darf er dich drängen, einfach mal Leute zum Abendbrot einzuladen und mit ihnen Abendmahl zu feiern beim Abendbrot? Oder eben nicht nur sonntags im Gottesdienst zu sein, sondern mal öfter Gottesdienst zu feiern, zu beten, zu singen, zu loben? Ist es der Dienst von Gott an dir oder dein Dienst für Gott? Beides gehört zusammen und spielt, aber wozu drängt er dich gerade? Oder darf er dir eben auch sagen, okay, das, was du hast und was du bist, hast du von Gott. Du darfst es für ihn wieder einsetzen. Sei es als, ich bleib mal bei dem Wort Acker, oder sei es eben mit deiner Arbeitskraft. Was sind die Folgen von dem Geist, wenn er in dir wirkt, bei dir? Und da muss ich nicht warten, bis sich irgendwas organisiert. Wenn dich danach drängt zu beten, dann musst du nicht warten, bis in der Gemeinde ein Gebetskreis aufgemacht wird, dass du dich da hinsetzen darfst mit den anderen, um zu beten. Sondern du darfst dich einfach zu Hause mit 3 Leuten treffen und beten. Und wenn man das dann gerne öffnen möchte für alle, dann darf man sich auch in der Gemeinde treffen. Man darf sich sogar, glaube ich, mit den 3 Leuten in der Gemeinde mittlerweile treffen, wenn man die Schutzverordnung einhält und danach wieder, davor desinfiziert, ist das alles okay. Man sollte es nur absprechen. Und Gott kann und will die hinzutun zur Gemeinde, die er retten will. Wenn du also deinen Glauben so frei und offen lebst, dass andere das von außen sehen können, dann kann er Leute hinzutun. Wenn hier quasi die Tür immer abgeschlossen ist, dass keiner reinkommen kann, dann kann keiner was davon erfahren. Aber die Gemeinde ist nicht dafür verantwortlich, sondern du. Wenn deine Tür zu Hause auch zu ist, und nicht nur die Haustür, sondern auch dein Herz, deine Hand, dein Handeln, dann kann nicht viel passieren. Gott kann Wunder tun und die Steine können schreien, sagt er an einer Stelle, als es nach Jerusalem reingeht. Ah ja, natürlich, das tut er manchmal ja auch gegen unser Handeln. Und doch ist es das, was eigentlich passieren soll. Ich lebe meinen Glauben und zwar so frei und offen, wie Gott es mir gibt. Und Gott kann hinzutun, die das sehen und die er retten will. Was ist ein vernünftiger Gottesdienst? Römer 12, genau. Jeder hat vielleicht eine Ahnung, was in diesem Vers drinsteht. Natürlich ist das die Beschreibung des Gottesdienstes und, was steht noch? Dass der Wechsel, das Ändern der Gesinnung, das steckt eigentlich da drin. Ne? Das Gute, Wohlvollkommene und eben die Änderung des Sinnes. Änder deinen Sinn. Nicht so, wie die Welt lebt, sondern änder deinen Sinn. Zur Ehre Gottes. Dann kann jeden Tag Sonntag sein. Nicht unbedingt, weil die Sonne scheint, aber weil es eben der Tag der Auferstehung des Herrn in deinem Leben ist und weil das dann passieren kann. Und das in jedem Alter. Auch das finde ich gut. Das war ja nicht nur, auch wenn es eine junge Gemeinde war, werden die nicht alle 18 gewesen sein, als sie damals darum liefen, sondern das wird auch ein breiter Querschnitt gewesen sein. Wie schön, zu Gottes Ehre. Ich möchte noch mit Jesus reden. Jesus, hab Dank dafür, dass du der Herr bist, dass du der bist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Dass du der bist, der den Geist zu uns gesandt hat, dass du mit deinem Vater zusammen in uns Wohnung nimmst. Und ich möchte dich bitten, dass du wirkst da drin, dass du Auswirkungen hast, dass wir dich spüren und sehen. Danke, dass du der Herr bist. Danke, dass du der bist, der alles in seiner Hand hält, dem nichts unmöglich ist. Danke, dass wir deswegen auch alles anvertrauen dürfen, all die Gebetsanliegen, die wir vorhin hatten. Nimm es in deine Hand und wirke, Herr. Amen. Thank you.